Ah, die letzte Woche meines Urlaubs ist ab heute quasi vorbei. Morgen geht's für mich wieder in Rettungsdienst. Ich freue mich ein bisschen, aber vermissen werde ich den Urlaub auch schon, oder? Also.
So oft wie ich dich genervt habe im Urlaub.
es ist wirklich so, dass wenn du im Urlaub bist, tatsächlich trotzdem angerufen wirst oder auch mal vorbeiguckst auf der Wache oder einfach so denkst, was machen die Kollegen da? Weil im Rettungsdienst ist man ja nicht einfach nur Kollege, man ist ja auch in gewisser Weise Freund.
Ne? Ja, aber so Döner essen im Mondschein war schon nett.
Das war schon doch, ja, das konnte man machen. Und da freue ich mich auch immer wieder, dich zu besuchen, wenn es dann Döner gibt. Also immer ran. Aber wir sollten auch nochmal demnächst kochen, irgendwie was. Okay. Ich bringe mal meine helle Freshbox mit, dann kochen wir einfach mal zusammen, aber egal.
Ja, na gut.
Doch, verspreche ich dir. Gespannt. Ich habe wirklich ein geiles Gericht gehabt, aber naja, egal. Wir kochen irgendwann mal zusammen und wenn wir das machen, berichten wir euch davon, ob das gut gegangen ist und wer da von uns der Schnippler ist und wer der richtige Meisterkoch. Das werdet ihr dann sehen, aber ich würde mal sagen, heute mal ein anderes Thema. Einsatzstories und viele, 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 viele Fragen von euch.
Viele, viele, viele.
Hören wir gleich nach dem Intro. Retterview Staffel 2.
Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster.
Mit Notfalltaxi und Sammy's Blind.
Und bevor ihr denkt, Chris und ich haben romantische Dates irgendwo auf einer Dachterrasse. Ja, haben wir gewissermaßen. Mhm. Aber es war auf Arbeit und wir hatten einfach mal ein bisschen, oder ich hatte vor allem ein bisschen Ruhe. Ich hatte Dienst. Chris hat mich besucht und dachte, oh, jetzt ein Döner. Da haben wir uns einen Döner geholt und da haben wir uns auf die Dachterrasse der Wache gesetzt. Ja. Das war total nett.
Der Notarzt hat sich dazugesellt und du rennst noch mit dem Döner lang. Das duftet ja immer schön so nach allem. Und dann gucken ja so alle Feuerwehrleute so an. Was hat er da? Ja, der eine wollte uns ja schon im Aufzug quasi wegfressen. Ach nee, die Döner wegfressen. Ich sag dir, Mike, da kommen irgendwann noch die Gerüchte auf, dass wir beide mal miteinander, du weißt, ne? Also
das Döner essen.
Döner essen, genau. Da muss ich mit Louis schon durch. Und ja,
ne, aber wer, wenn nicht wir?
Wir schlafen sonst immer in getrennten Betten.
Echt?
Ja.
Ja, okay. Oh.
Ja, das überlebst du nicht. Hallo, ja?
Wow.
Ich bin ein leidenschaftlicher Fernsehgucker beim Einschlafen. Ist bei euch der Fernseher an?
Immer.
Ja? Zu Hause, also so mein Schlaf?
Ja, immer, Timer ist immer an, geht los.
Herrlich, und dann fragt irgendwann Netflix, schauen Sie noch? Ist einfach so, genau. Ja, wir sind aber, und da müssen wir jetzt mal ein bisschen ernster werden, ja am 1. September und das ist der nationale Feiertag, beziehungsweise auch Gedenktag oder der Nicht-Kriegstag, der wurde mal ausgerufen und den nutzen wir einfach mal, um über eine ganz kleine Sache ganz kurz mal zu informieren. Ist übrigens nach dem Zweiten Weltkrieg, zum Beginn des Zweiten Weltkriegs, da ist ja Deutschland über Polen hergefallen und deswegen hat man diesen Tag nachher genommen, eben um den Anti-Kriegstag quasi auszusprechen. Und das Interessante, nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden ja dann nochmal so eine Revision der Genfer Konvention. Und gleich danach, nach dem Krieg, also 1949, entstand ja dann die Revision der Genfer Konvention. Ne? Am 26.08.2024 haben die sogar den 75. Jahrestag gefeiert, das 75-jährige Bestehen. Und die Genfer Konvention, das klingt ja erstmal sehr kompliziert und um Gottes Willen, was will er jetzt erzählen, aber ist was super Wichtiges, was bis heute auf jeden Fall Bestand hat und in Kriegsfall auch uns als Sanitäter beispielsweise oder diejenigen, die im Kriegsfall auch als Sanitäter unterwegs sind, schützen soll. Genauso wie Kriegsgefangene, genauso wie die Zivilbevölkerung. Und das sollte man auf jeden Fall immer wieder beachten. Das heißt, so in so einem Kriegsfall, wenn da Verbrechen begangen werden an Menschen, die wehrlos sind, die zivil sind, die einfach nur helfen wollen, dann begeht man hier auch ein Kriegsverbrechen, was durchaus geahndet wird. Und leider haben wir in der Vergangenheit, beispielsweise im Ukraine-Krieg, auch solche Vergehen mitbekommen. Ja, mit Videos und so weiter, wo wir wirklich böse Dinge erlebt haben, wo auf Zivilisten geschossen wurde, wo natürlich auch Propaganda begangen wurde, in denen gesagt wurde, hier guckt mal die haben auf die anderen geschossen und es ist vollkommen egal, um welche Nation es geht, also ob die eine Nation auf die anderen, wer, egal welche Nation dort verletzt, schädigt, missbraucht, was auch immer, begeht ein Kriegsverbrechen. Und die erste Genfer Konvention hat zum Beispiel hier gesagt, dass sie die kriegsführenden Parteien verpflichtet, Verwundete, Kranke und Schiffsbrüche sowie medizinisches Personal, Ambulanzen und Spitäler, sprich hier Krankenhäuser, besonders schützen sollte. Sie müssen von der Konfliktpartei, in deren Händen sie sich befinden, geborgen und gepflegt werden. Und da noch ein kleiner Fun-Fact oder ein Nice-to-Know-Fact ist, wenn zum Beispiel so ein Kriegsfall eintritt, dann wird das Rote Kreuz meistens als Schutzzeichen, es gibt ja mittlerweile 4 Schutzzeichen, Roter Kreuz, Roter Halbmond, Roter Löwe und jetzt auch den Roten Kristall wurde auch anerkannt, ich glaube 2005 oder 15, müsste ich jetzt mal überlegen und nachschauen. Und diese werden dann ganz, ganz groß und dürfen dann auch nur ganz groß auf solche Gebäude genutzt werden. Also ohne Logo, ne, mit deutschem Roten Kreuz, also einfach nur das Rote Kreuz oder der Rote Halbmond oder Löwe und so. Die sind dann eben dort und diese Gebäude oder auch diese Menschen dürfen weder angegriffen noch irgendwie verhaftet werden, noch ne. Allerdings auch die Regel, dass diese natürlich sich dann auch nicht am Krieg beteiligen, in Anführungsstrichen, also Waffen tragen und so weiter, nur zur Selbstverteidigung, wenn sich irgendjemand scheinbar nicht daran hält. Aber ansonsten dürfen sie nicht dafür ausgenutzt werden, hier irgendwie kriegsführend zu sein. Also das sollte man auch beachten. Guckt es mal einfach mal nach, Genfer Konvention. Wir packen euch den Link gerne mal mit rein. Da steht nochmal alles ganz einfach und gut verständlich drin und ist eines der wichtigsten Konventionen oder eines der wichtigsten Dinge, die wirklich auch schon nach dem Ersten Weltkrieg übrigens mit Henri Dunant und dem Komitee der Fünf und so weiter beschlossen wurden und wo so viele Länder mittlerweile auch unterschrieben haben und das Ganze auch akzeptieren. Und wir hoffen natürlich auch, dass sich da im Kriegsfall dran gehalten wird. Am besten aber natürlich wäre es, gar keinen Krieg zu haben. Und dann sowas überhaupt dran festzuhalten.
Ich bin immer noch gefangen jetzt, ja.
Also gefangen in der Geschichte.
Ja. Gefangen in der Geschichte.
Geschichtslehrer werden, ich muss mich nur noch manchmal ein bisschen mehr belesen, aber das gehörte damals zum Beispiel zum Einführungsseminar auch mal mit dazu. Im Rotkreuz-Einführungsseminar müssten wir beide ja gehabt haben.
Henri Dunant. Ja.
Henri Dunant und die 4 anderen Menschen des Komitee der 5. Ja, dann gibt es auch den Fackellauf jedes Jahr zum Beispiel. Das die Schlacht von Solferino. Ja, als Auslöser überhaupt für die Idee, wie sie das Rote Kreuz immer nennt, von Henri Dunant. Also eine ganz spannende Sache und dementsprechend gedenkt auch nochmal den und informiert euch einfach nochmal über gewisse Sachen, so am Antikriegstag. Wir heißen es überhaupt nicht gut, dass überhaupt Krieg stattfindet. Immer sehr schade, wenn man die Nachrichten liest und mittlerweile ist man ja überflutet mit Kriegsnachrichten in den Nachrichten und wird fast schon taub darüber, oder?
Also total. Und vor allem ist es auch, es wären sehr viele völkerrechtliche Verbrechen begangen. Und auch wirklich in Bezug auf, es werden Sanitätsstationen angegriffen, Krankenhäuser werden bombardiert. Und ich finde das immer so perfide und vor allem auch irgendwie, wer soll hier überhaupt noch was glauben? Dann heißt es ja, die und die Nation will eine andere Nation irgendwie vor irgendein Gericht ziehen, weil sie gegen die Konfession verstoßen haben. Weil sie irgendein Krankenhaus bombardiert haben. Und denken so, ja, aber warum passiert denn da was? Und was passiert? Welche Sanktionen können auferlegt werden? Und ich will hier gar nicht politisch werden, aber sorry, Russland wird jetzt sagen, mach doch, interessiert mich gerade nicht.
Ja, tatsächlich. Also sie sind auch, das ist eines der wenigen Länder, die sich auch nicht daran beteiligen, also schon an den Genfer Konventionen beteiligen, aber nicht daran beteiligen, dass dann Untersuchungen zum Beispiel stattfinden in ihrem Land. Das kann man nämlich nicht beantragen, sondern das kann man machen. Also soll es eine unabhängige Kommission geben. Die sind nicht judikativ da, also die richten nicht. Sie sind investigativ da und schauen, wurden hier Kriegsverbrechen begangen und ob das dann zu Sanktionen führt, das wird nochmal in einem anderen Gericht entschieden. Und da ist auch die Frage, kann man es dann auch, ne? Kann man Sanktionen gegen das Land erheben und da ist eine große Diskussion immer noch dabei. Das sollte man definitiv immer noch stärken. Ne?
Irgendwie habe ich mir die Einleitung heute anders vorgestellt. Chris hat gesagt, er hat ein Thema vorbereitet, was er gerne bringen möchte, das war ja das. Und ich wollte eigentlich fröhlich und es fällt mir gerade schwer, aber trotzdem, wir sind auch hier natürlich, um schöne Themen zu haben, zum Beispiel ein sehr schönes Thema. Wir haben ja seit ein paar Wochen so einen coolen Gast hier.
Ja.
Im Studio, der uns immer zuhört, vor allem mit dem Stethoskop noch drum. Und da habe ich jetzt einfach mal so in Eigeninitiative dazu aufgerufen, wir brauchen einen Namen. Und da Chris im Urlaub war, habe ich das alles geregelt und wir haben auch einen Gewinnernamen, für den ihr euch in der Abstimmung schlussendlich entschieden habt.
Das ist unser Skelett, ne, muss man ja sagen. Also für die nicht wissen, was los ist, also das Skelett.
Wir haben ein Skelett bekommen und das Skelett trägt jetzt den Namen Knochenjochen.
Knochenjochen Veto.
Also Weltklasse.
Es musste sich irgendwas reimen und das fand ich ganz gut, ja.
Das finde ich Weltklasse. Und wir losen auch noch aus, unter den 2, die diesen Namen vorgeschlagen haben, wer so ein kleines Präsent von uns bekommt. Und da haben wir uns schon mal sehr Cooles ausgedacht. Die Auslosung, also das Ergebnis erfahrt ihr dann noch rechtzeitig über Social Media, würde ich sagen.
Aber wir können ja verraten, was es gibt.
Es gibt auf jeden Fall ein schönes Tässchen aus dem, was so existiert. Plus, aber es wird noch was dazukommen auf dieser Tasse, was ganz individuelles.
Genau. Es wird so eine, mal gucken, so irgendwas mit einem Skelett und ähnliches drauf. Du wirst es auf jeden Fall erfahren, dann wer auch immer gewonnen hat. Ja. Und wir packen noch von unserem kleinen Unterstützer, nicht klein sind sie nicht, aber Unterstützer von Rettungszeug.com, packen wir auch nochmal so einen Auszugskordel dazu, einen Spritzenhalter, geht's oben drauf, in der Hoffnung, dass die Person das auch gut verwenden kann. Ansonsten, wenn nicht, dann suchst du dir jemanden, der das auf jeden Fall gebrauchen kann, packen wir dir auch noch mit rein ins Paket.
Ich finde, das ist eine super Sache und danke auf jeden Fall für diesen schönen Namen. Ich mag ihn sehr gerne.
Ja, der Knochenjochen wird immer wieder unser Studio, aber auch die zukünftigen Videos zieren, die wir ja gerade schon in Vorbereitung sind und machen. Da wird einiges auf jeden Fall noch kommen.
Ich habe mich aber, als ich das alles gemacht habe mit diesen Fragesticker und so, habe ich mir die ganzen Antworten dann irgendwann mal durchgelesen. Und es ist schon erstaunlich, dass ich glaube von den 120, 130 Antworten, die ich bekommen habe, glaube ich, ein weiblicher Name dabei war. Der Rest war durchweg männlich, ne? Weil immer sagen, ein Skelett ist ja männlich.
Spannend, oder? Ja, jetzt müsste man sich tatsächlich das Becken nochmal angucken und schauen, ob das tatsächlich ein männliches, das ist, glaube ich, ein männliches Becken.
Oder wie mein Papa immer sagt, ist das gebärfreudig oder nicht?
Ja, genau. Ja, aber ich glaube, das ist ein männliches Becken, was wir hier haben. Dementsprechend ist der Jochen.
Ist der Jochen.
Der Jochen.
Ne? Der Jochen. Sorry, Jochen, du musst leider für immer hier bleiben.
Genau.
Ansonsten haben wir über diese neue Kontaktvariante auf unserer Website so richtig schön viele Fragen bekommen.
Genau, auf retterview.de/Fragen könnt ihr auch eingeben. Haben einige das Kontaktformular schon mal benutzt und es funktioniert einwandfrei hier mit Bezug auf die Folge und ob der Name gesagt wird. Und wir sind begeistert, wir werden auf jeden Fall nicht alle durchbekommen heute, weil es soll ja auch um Einsatzstories nachher noch gehen. Aber auch teilweise, wie groß die Texte geschrieben wird und man sich dann eben nochmal damit beschäftigt. Also das ist wirklich ganz toll. Und hier ist eine E-Mail und zwar von Sylt. Eine Hörerin hat hier mal berichtet bezüglich der First Responder Folge. Und da gucke ich mal kurz, ob man das ein bisschen verpacken kann. Ansonsten lese ich da auch gern mal vor. Sie lebt auf jeden Fall auf Sylt und kann das nur als gutes Beispiel für First Responder nehmen. Man hat dort dauerhaft 7 AEDs hängen, die öffentlich draushängen. Das sind circa 1600 Einwohner, nur 7 AEDs. Das muss man vorstellen.
Nicht schlecht.
Ja. Und aufgrund der langen Anfahrtszeit von Rettungsdienst gibt es da eben First Responder und auch eine App, die tatsächlich dort genutzt wird. Ne? 20 Kilometer weit entfernt ist die nächste Wache. Und in Schweden, kleiner Switch rüber, da gibt es auch so kleine Dörfchen und da hat jedes kleine Dorf ein AED hängen. Ja, für First Responder, die dort dann eben mit eingesetzt werden. Und das Ganze ist, wenn man mal Sylt betrachtet, ja, glaube ich, auch in Schleswig-Holstein. Ja, mein Geografiewissen, jetzt müsste ich wirklich nach überlegen, das müsste Schleswig-Holstein sein, ne? Ist ja vollkommen ausgestattet mit so einer First Responder-App. Ne? Ich glaube, die Saving Life-App müsste das sogar sein. Und die wird eben hier betrieben. Und sie wollte das einfach nur mal als gutes Beispiel nehmen, dass hier Defis auf jeden Fall auch auf einer kleinen Insel, wo man weiß schon, da braucht der Rettungswagen lange, installiert sind. Also das sollte auf jeden Fall jeder nachmachen. Da wird der eine oder andere kommen, ja, Sylt hat aber auch Geld und so weiter. Ja, natürlich. Ne? Also Steuereinnahmen durch Tourismus und so weiter ist ja kein Geheimnis. Davon lebt nun mal auch eine Gemeinde. Und ich finde es schön, dass diese Gemeinde aber genau dieses Geld auch nutzt, um eben sowas Gutes zu tun und nicht nur die Straßen erneuert und den Asphalt, keine Ahnung, mit Diamanten verziert oder sowas jetzt natürlich übertrieben ist, aber ja.
Ich überlege auch gerade, das war nicht Sylt, ne, wo es wo die Rettungsdienste die einzigen Fahrzeuge sind, die mit einem Motor laufen dürfen und der Rest nur Fahrrad.
Ich glaube, das ist Hiddensee?
Ich weiß es nicht genau.
Ich
fand das total spannend, das
Thema. Wo man nicht ein Auto fahren darf.
Genau,
aber
richtig.
Aber der RTW schon. Ich glaube, das ist sogar ein Elektro-RTW dann.
Ja, irgendwie so.
Ja.
Und da wird jeder ausgeflogen.
Ja,
weil
genau.
Geht nichts anderes.
Weil es nicht anders geht.
Ne? Das war nicht Sylt, ne?
Nee, ich glaube, das war nicht Sylt. Nee. Ja, genau. Und ich finde es schön, dass Sylt auch mal nicht immer negativ in Erscheinung tritt. Ne? Wir haben ja so viele Artikel über Sylt in letzter Zeit. Einmal das Lied, dann die High Society, die da immer feiert und übertreibt und so weiter. Aber Sylt ist auch ein ganz tolles Örtchen, wenn man aber andere Bilder sieht als das. Finde ich es schön auf jeden Fall, dass wir so eine tolle Nachricht haben. Vielen, vielen Dank an unsere Userin, die hier nicht genannt werden möchte.
Genau. So. Und ich lese die Frage eigentlich immer wieder gerne und ich beantworte sie auch immer wieder gerne. Der Tobias, der hat gefragt, wie ist denn so die Zusammenarbeit mit einem Rettungssanitäter? Macht ihr alles alleine oder bezieht ihr die Rettungssanitäter auch einfach mal mit in die Anamnese oder Diagnostik ein? Hm. Ich liebe diese Frage, weil ich glaube, da fahren wir beide doch sehr deutlich Einzug. Natürlich, wir sind ein Team vor Ort. Wir sind keine Singleplayers, wir sind wirklich, wir sind da zusammen und jeder weiß auch eigentlich immer schlussendlich, was zu tun hat. Und für mich ist das jetzt sowieso nochmal aufregender geworden durch meinen Wechsel jetzt zu den Johannitern. Habe ich mir jetzt angewöhnt, dass mit jedem Kollegen, den ich einfach nicht kenne, und das kommt ja jetzt gefühlt in jedem Dienst vor, spreche ich wirklich direkt am Morgen darüber, hey, was sind meine Eigenarten? Ich habe ja auch so 2, 3 Eigenarten.
Jeder von uns beiden.
Genau. und dann wird das besprochen und bis jetzt kommt das auch, glaube ich, gut an, dass man das wirklich gleich bespricht und dass man dann nicht im Einsatz so ein bisschen irgendwie von der Wand gefahren wird oder so. Ja. Und das funktioniert wunderbar und egal mit wem ich fahre, und das habe ich, glaube ich, irgendwie auch so schon mal ganz direkt geäußert, ist mir total egal. Retzern, Notsan, Assistent, Sanhelfer, Praktikant, Wurst, jeder darf was dazu beitragen. Und jeder soll seine Meinung darlegen und jeder soll auch seine Eindrücke darstellen. Und das finde ich total wichtig.
Ja.
Und ich habe jetzt schon ein paar Rettungssanis erlebt, wo ich mir einfach denke, in dir ist auch ein guter Notsan verloren gegangen, glaube ich.
Ist so. Ich fahre am Mittwoch, Dienstag, irgendwie sowas, fahre ich auf jeden Fall mit einem, wo ich sage, warum hast du, also der hat eine andere Ausbildung gemacht.
Der geht bald auf richtig geile Weltreise, der gute
Typ.
Ja,
ich weiß und ich freue mich für ihn auch, dass er auch seinen anderen Job gefunden hat. Aber ja, er sagt, ihm reicht der Rettungssanitäter und wenn er da auch mal machen darf und bei mir darf er machen. Also wir sind so zwei, die dann auch an dem Tag wirklich CRM leben. Das muss man mal erleben. Das ist schon witzig. Mhm. Und ja, da freue ich mich auch immer. Und wir haben auch also ganz liebe Grüße an viele, viele Kolleginnen und Kollegen, die bei uns Retzern sind. Also wir haben ja wirklich einige Kollegen, die fauchen dich ja richtig an, wenn du als Notsan da irgendwie einen Finger krümmst. Ne? Die sagen zu dir, ey Christian, deine Aufgabe ist Anamnese, Entscheidung, Verantwortung, Dokumentation und der C3 gehört mir.
Ne? Ja, ich kenne den Kollegen.
Nicht nur eine, es sind sogar 2, 3, wo ich immer sage, so, soll ich dir noch irgendwas? Nee, Christian, alles gut, mache ich.
Ja.
Ne? Herrlich. Ja, und dann wird da auch gelost und das macht immer Spaß. Aber manchmal wünsche ich mir auch so, dass man sich so gegenseitig so eine Karte zu spielen und sagt so, du, heute ist das deine Aufgabe.
Du musst den Stuhl hochtragen.
Ja, also
auf der Stock.
Oh, wie so UNO-Karten, ne? Reverse. Finde ich immer gar nicht so schlecht.
Die nächste Frage finde ich insofern lustig, weil ich kenne die Fragenstellerin.
Ach, was?
Ja, die teilt das gleiche Hobby, wie ich es habe.
Mhm.
Da auf den Fußballplätzen Deutschlands. So.
Oh ja.
Also die Laura, genau der Vorname. Und Laura fragt, was im Falle einer potenziellen Bewerbung zum Notsan, was auf keinen Fall für Sätze oder Dinge in eine Bewerbung rein sollten. Das finde ich super. Das ist so eine schöne Frage. Und ich glaube aber, ehrlicherweise, das ist so ein rein individuelles Ding von Arbeitgeber zu Arbeitgeber. Also würde ich eine Bewerbung lesen und der Satz wäre, ich möchte gerne Menschen helfen, würde ich das irgendwie schon langweilig finden.
Ja, und vor allen Dingen so, wie Wochenende arbeiten. Echt jetzt? Sind so Sätze, die man nicht sagen sollte. Gibt es. Kein Scherz. Ne? Oder so, ach nee, also wenn ich mir das nur aussuchen darf, wann ich arbeiten darf, dann reicht mir das. Ne? Also so oder sowas, das ist, ja, oder ich bin kein Teamplayer.
No. Der ist auch gut.
Ich möchte ehrlich sein, ich bin kein Teamplayer, sind so Sachen, weiß ich nicht, ob man damit weiterkommt. Ne? Oder seine Attitüde nochmal ändern möchte. Ja, ja. Also.
Oder auch klasse, das habe ich auch schon ganz oft in Bewerbungsgesprächen gehört. Was ist denn Ihre größte Schwäche? Ja, ich bin sehr ehrgeizig.
Wow. Ja.
Ich finde den Ehrgeiz super und absolut lobenswert und muss immer vorhanden sein, aber Punkt A sehe ich es jetzt nicht zwingend als Schwäche und Punkt B wird sich zeigen, ob es eine Schwäche ist.
Ach so, also als Schwäche, ja gut, dann
versuchen sie immer
das Gute so als negativ auszulegen, um dann zu zeigen, oh mein Gott, er mag das, er findet das als Schwäche und so weiter, dann ist doch was Gutes.
Ist immer so, ja.
Schwierig, ne? Also,
genau.
Natürlich sein. Ja, natürlich sich ein bisschen darauf vorbereiten, wie sieht der Rettungsdienst aus, was ist Schichtdienst. Wichtig ist auch zu gucken, wie sieht denn deine Zukunft aus? Das ist definitiv eine Frage, die ankommt. Ne? Wenn Sie fertig sind mit der Ausbildung, wo sehen Sie sich dann in 10 Jahren beispielsweise? Da sollte man jetzt nicht sagen, im Studium, also ja, bitte, ne? Wer studieren möchte und erst den Notsan machen möchte und so ehrlich ist, da gibt es auch einige, sagen, ist egal, aber man bildet so Notfallsanitäter ja für einige Euros aus, das sind nicht wenig, und möchte natürlich auch als Organisation, als Unternehmen was davon haben einfach auch. Und das ist einfach eine Personalie und möchte die auch weiter fördern. Ne? Wenn man dann eher sagt so, naja, ich sehe mich danach so als Praxisanleiterin, als Wachleiter, als was auch immer, Regionalvorstand, als Kreisverbandsleiter oder sogar als Präsident, ne? Dann sind das alles so Sachen, die darf man durchaus ehrlich sagen. Das ist vollkommen, das zeigt ja Ambition, das zeigt ja, Mensch, der oder sie möchte ja auf der Karriereleiter weiter hochgehen und wird wahrscheinlich bei uns bleiben, wenn wir denen das ermöglichen. Also das sind so Sachen, die sollte man auf jeden Fall raushauen oder kann man raushauen, wenn man der Meinung ist, vom Größeren zu träumen.
Genau, und ich finde auch so hochambitionierte Ziele, Hems, als Zusatzqualifikation, wenn man sagt, hey, ich finde das bei euch alles toll mit dem Hubschrauber. Klar, sagt das doch einfach. Mhm. Also seid einfach ehrlich. Genau, ehrlich, natürlich, lächelt auch mal, lacht auch mal.
Ja, klar.
Und
das ist keine Abfrage, ne, wo es eine one and only richtige Frage gibt. Ne? Das ist also ein ganzes Zusammenspiel von Persönlichkeit, von wie reagiert die Person. Man darf durchaus nervös sein. Ja, also das können alle verstehen. Also selbst wir beide, wenn wir nochmal im Bewerbungsgespräch sitzen sollten irgendwo, was ich nicht hoffe.
Ja, weiß nicht, ich hab da irgendwie noch eins laufen, glaube ich, demnächst.
Ach so, ja, gut, wunderbar. Kündigung ist raus. Und sollte man auf jeden Fall da immer rangehen und ganz locker rangehen. Also das sind auch nur Menschen da drüben. Das sind meistens auch Menschen aus dem Rettungsdienst, ja, die das wahrscheinlich genauso surreal finden oder so ein bisschen geklemmt finden. Und wenn da ein lockeres Gespräch rauskommt, seid ihr drinne.
Ne? Genau.
Also das sollte man auf jeden Fall zeigen. Aber auch nicht traurig sein. Wenn es doch mal eine Absage geben sollte, muss das nicht an euch liegen. Da liegt es vielleicht auch einfach mal an der Anzahl der Azubi-Plätze. Die sind leider immer begrenzt. Und deswegen nicht aufgeben, weitermachen, nochmal bewerben. Ja.
Ich glaube, wenn du endlich Praxisanleiter bist, dann fallen uns hier alle ein, quasi wollen überall Azubi
machen.
Hatten
wir schon. Wir hatten ja schon über 180 Bewerbungen.
Für Azubi?
Ja.
Mega.
Und ich saß ja in diesen Gesprächen drin und das war so, so schwer. Ich hätte gern so viele Leute mit aufgenommen noch. Ne? Und nachher mussten wir uns dann für 4 entscheiden. Und da bin ich schon happy, dass wir die Zahl auch von 2 auf 4 angehoben haben. Und ich bin super froh, ich habe sie ja schon kennengelernt. Du lernst sie ja jetzt dann auch nochmal.
Ich lerne sie nächste Woche
dann auch kennen oder jetzt die Woche, die jetzt kommt. Bin gespannt auf deinen Eindruck. Ich hoffe, wir haben dir da gute Azubis hingesetzt. Ich bin sehr sicher, dass wir das auf jeden Fall haben. Die sind super motiviert und ja, das sollte man auf jeden Fall sehen. Ne? Nicht Coolness raushängen lassen, Motivation. Immer das Beste. So, hoffen wir mal, dass wir da so ein bisschen geholfen haben.
Ich hoffe auch.
Ich habe mich gerade gewundert, warum die E-Mail hier weg verschwindet aus meinem Postfach, aber du hast sie einfach gelöscht.
Ja.
Ja, cool.
Die ist beantwortet.
So machen wir es weiter, ja, ist doch gut. Und gelöscht.
Ach ja, wir haben ja ein gemeinsames, oh Gott, der ist
so ja, alles gut, aber Datenschutz geht vor, löschen. Ne? Jetzt kommen wir zu so einer medizinischen Frage und liebe Tamara, da musste ich mich ein bisschen belesen. Ja, und zwar schreibt sie, erstens können eigentlich assoziative Entgleisungen und die sogenannten Wortkontaminationen bei jedem auftreten oder nur durch spezifische Ursachen?
Ganz kurz. What?
Und da musste ich mich wirklich ein bisschen belesen, liebe Tamara, bevor ich diese Frage überhaupt beantworte, weil ganz ehrlich, da bin ich, also gerade Psychologie, Psychiatrie, da bin ich raus. Ne? Aber ich habe trotzdem 1-2 Artikel gefunden oder einen ganz bestimmten Artikel, der sich tatsächlich mit assoziativen Entgleisungen beschäftigt. Assoziative Entgleisung ist jetzt nicht unbedingt gleich eine Erkrankung, ne? Wenn sie jetzt nicht chronisch andauernd auftritt, sondern immer mal passiert. Das ist einfach, wenn man Wörter, die eng aneinander liegen, semantisch zum Beispiel, ja, also vom Klang her oder von der Ähnlichkeit her, dass man die einfach verwechselt und in einem Satz mit rein. Und das passiert uns hier im Podcast auch ab und zu mal, wenn ich mir ab und zu mal zuhöre und denke so, ach Christian, das war auch wieder das falsche Wort. Ne? Dann war das so eine sogenannte assoziative Entgleisung. Ne? Aber sie sind eben für die Sprachverarbeitung in der Schizophrenie nicht nur etwas wie ein Leitsymptom, sie scheinen auch eine Art Basisdefizit zu sein. Bei denen kommt das dann in der Schizophrenie gerne mal vor. In einer Art der Schizophrenie gibt ja mehrere, wie wir wissen aus einer Folge, mit unserem Psychologen, ja. Das sind also verschiedene Auffälligkeiten in der Sprachverarbeitung. Und wenn man mit diesen Leuten redet, dann reden die ganze Zeit eben so assoziativ entgleist. Nicht jeder, der schizophren ist, wie gesagt, nur in einer gewissen Art der Schizophrenie. Und fand ich ganz spannend. Also, assoziative Entgleisung heißt nicht immer gleich, dass ihr schizophren seid. Sie können vorkommen. Welche Ursachen das hat, soweit habe ich jetzt tatsächlich nicht gelesen, liebe Tamara. Aber auch da würde ich dir gerne per E-Mail, deswegen lass mir die mal bitte irgendwie drinne, da gerne den Artikel nochmal zusenden. Da kannst du dir das nochmal durchlesen. Und zweite Frage von ihr, ob wir den Robert mal mit reinnehmen.
Robert!
Ja.
Komm doch mal.
Robert hat schon gesagt, er würde auf jeden Fall sehr gerne mal vorbeikommen. Auch alleine, weil wir einen Strand haben. Ja. Und
okay.
Da werden wir auf jeden Fall mit Ihnen sehr, sehr gerne mal.
Wenn das die einzige Bedingung ist, das ist ja okay.
Ja, da werden wir ihn auf jeden Fall
reinnehmen.
Und gerne. Es gibt noch ein Lob an dich von ihr, ja, dass du quasi Louis wirklich super hier mit reingestiegen bist und du weitermachen sollst.
Ja, auch wenn ich mir gerade etwas wirklich so, okay, du machst so eine klasse Einführung, du bist jetzt hier fachlich, hast du dich vorbereitet, weil ich die E-Mail bis jetzt noch nicht kannte. Und ich sage immer nur ja.
Weißt
ja.
du, warum das so ist? Ja. Weil ich gerade Urlaub habe und einfach Zeit.
Ja,
normalerweise machen wir das zusammen. Und du bist gerade ja nur am Malochen.
Ja, das stimmt wohl, wa?
nur Malochen hier, der ja. Mike. So, ich mach mal hier so ein rotes Fähnchen ran, damit ich weiß, das Christian, das muss er nochmal beantworten. So.
So, und dann eine wunderschöne Mail von der Lea. Mhm. Die Lea ist 12 Jahre und konnte dank des Podcastes bei der Mutter einen Schlaganfall erkennen und hat daraufhin alles in die Wege geleitet, Notruf und so weiter und so fort. Jetzt war natürlich dieses Ganze mit Schlaganfall und Co., das war vor meiner Zeit, aber trotzdem ist es der Podcast. Der Podcast hat jetzt sie irgendwie dazu gebracht, hey, ich guck mal, ich eigne mir das nochmal an, super. Worauf muss ich achten? Es wird ja auch zum Glück immer mal wieder so ein bisschen Werbung in dem Sinne dafür gemacht. Und ich sage einfach, mega, du bist 12. Du hast einen Schlaganfall erkannt. Also bitte.
Es und das ist alles, mit uns.
Also es ist alles erreicht.
Weißt du, wie mir da die Brust angeschwollen ist? Also wenn ich sowas lese, so eine E-Mails kommen ja öfter mal, dass Leute dann anhand von so und so Herzinfarkt, sonst was erkannt haben und vor allen Dingen dann Jugendliche oder auch Kinder, die uns schreiben, die hören uns ganz gespannt und können dann einfach sowas erkennen und haben damit eine Verdachtsdiagnose erstellt. Das macht mich richtig stolz, also wirklich.
Und natürlich hoffen wir, dass alles halbwegs wieder gut gegangen ist bei deiner Mama, ganz ohne Frage, vor allem oder nicht nur halbwegs, sondern komplett gut gegangen ist. Aber trotzdem, ich finde das super schön, dass sowas klappt, dass sowas einfach auch Leute das behalten und vor allem anwenden, wenn es drauf ankommt.
Und die Lea, die schreibt übrigens noch so ein kleines Sidefact. Sie ist erstens im Jugendrotkreuz und sie ist oft in den Bergen, weil sie Skifahrerin im österreichischen Nationalteam ist. Also krass,
wow.
Jugendnationalteam wahrscheinlich. Und auch in der Bergwacht auch noch ist und sie wächst zweisprachig auf. Deswegen wird sie in Frankreich auch noch gehört, auch unter Freunden. Für die sie dann mit übersetzt, unsere Folgen. Das musst du dir vorstellen. Da müssen wir jetzt mal ganz komplizierte Wörter reinnehmen, mal gucken, ob sie die übersetzen kann. Desoxyribonukleinsäure. Tierkörperbeseitigungsanlage. keine Ahnung, was man noch nehmen kann. Ja. Schwefeldioxid. Ja, was auch immer. Nein, liebe Lea, liebe Grüße, toll gemacht, super, weiter so und wir hoffen, wir können dir weiterhin Wissen vermitteln, was auch andere Menschen hilft.
Richtig.
Eine habe ich noch und zwar die, da dürfen wir den Namen nicht sagen, ich nenne sie jetzt einfach mal Mia. So, nennen wir sie Mia. Zu der Folge Gefahren im Einsatz, unsere letzte Folge, ja. Sie hat die ja gehört und sie arbeitet tatsächlich in der Radiologie. Und die haben wir ja auch mal angesprochen. Sie freut sich erstmal, dass auch die Kolleginnen und Kollegen da mal erwähnt werden. Die kommen ja meistens nicht oft so vor, wenn man über die redet. Und sie schreibt eben, ich bin im MRT in einer radiologischen Praxis mit Krankenhausanbindung. Also beim CT-Röntgen strahlt nicht das Kontrastmittel, sondern die Röntgenröhre. Gut, dass du das nochmal aufgeklärt hast. Ja, das Kontrastmittel ist nur recht jodhaltig. Nur in der Nuklearmedizin strahlt auch das Mittel. Da strahlen im Zweifel dann auch die Patienten vor Ort. Also das sieht man natürlich nicht, aber auch wenn man das Licht ausmacht, dann leuchten die nicht wie so eine Röhre. Also ist es eine etwas andere Gefahr. Allerdings muss ich sagen, dass die Dosis bzw. dann die Aufenthaltszeit zum Patienten sehr wahrscheinlich gering ist, sodass man eben keinen Schaden unbedingt nehmen müsste. Wir im MRT haben ja auch Kontakt zum Patienten und da hat eine sehr geringe Dosis pro Jahr eben stattgefunden. Das ist also nicht schlimm. Sie schreibt auch extra so sehr, also ist wirklich sehr gering. Ja, und das mit dem Input nochmal fand sie ganz gut. Sie sagt übrigens auch, im MRT gibt es eine riesig ultrastarke Magnetröhre, 1,5 bis 3 Tesla, für die, die es interessiert, haben einfach auch keine Strahlung. Ich weiß, es ist ein bisschen besserwisserisch, schreibt sie, aber sie findet es schön, auch mal eine Information auf das zu geben. Liebe Mia, vielen Dank für diese Information. Wir sind wieder ein bisschen schlauer geworden und viele, viele anderen auch.
Auf jeden Fall.
Ja,
Mike. Ich finde das super. Und dann habe ich, das hat mich so richtig gefreut, weil es mir jetzt mal so richtig offen zeigt, hey, wo wollte ich überall gehört werden und wie viele Menschen uns anscheinend doch hören. In der letzten Folge gewesen sein, haben wir über einen Unfall gesprochen, beziehungsweise auch eine Mail vorgelesen. Da hat sich jemand, der bei Bielefeld verunfallt ist, wollte sich nachträglich einfach noch ganz innig beim Rettungsdienst bedanken. Und das hat keine 2 Tage gedauert nach Release der Folge. Da kriege ich eine Nachricht bei Instagram. Ja, das waren wir. Vielen Dank für die Grüße.
Ach, was hat geklappt? Ja. Grüße haben geklappt. Herrlich.
Mega. Ich habe mich so gefreut. Und ich finde die Nachricht gerade leider nicht mehr, aber ich habe mich mega gefreut. Einfach so cool.
Ja, geil.
Also diese Grüße kommen an und ich sage, es ist total schön.
Ihr merkt schon, ihr macht uns selbst eine Freude.
Also. Ja, total. Und das ist, da bin ich immer voll dabei.
Vollkommen vernetzt. Also weitere Patienten, die ihre Retter grüßen wollen, gibt es demnächst wahrscheinlich eine Grußrunde. Hi, ich wollte mal den und den grüßen, die mir da geholfen haben. Vielleicht hört der ein oder andere Patient halt einfach Retterview und sagt sich, ich würde da mal ja jemanden grüßen. Sehr gerne, wir vermitteln es immer gerne weiter. Ja. Also da bin ich auch gespannt, ja. Ja. Nee, was sie mal hatten noch, das war tatsächlich, als der große Ahrtal-Vorfall war, ne, also die Überschwemmung und so weiter, und dort tatsächlich auch eine Familie gerettet wurde von Helferinnen und Helfern. Das haben wir tatsächlich unterm Radar gemacht. Ja, da haben wir nicht großartig die Glocke gegangen, weil auch drum gebeten wurde. Und da haben wir tatsächlich über Retterview, über unsere Folge 19 damals vermitteln können zwischen der Familie und den Retterinnen und Rettern. Das war wirklich schön. Ich wäre gern dabei gewesen, aber auch so ein intimer Moment, den lässt man den Leuten einfach, haben dort dann Telefonnummern weitergeleitet und dann konnten die sich dann nochmal zusammenquatschen, nochmal gucken, dass es der Familie echt nur durch die gut geht. Und ich glaube, sowas ist auch für einen Retter super emotional, weil man ja einfach, also was da alles passiert ist und was wir da an Stories gehört haben damals, das war wirklich, ja, da hast du ein Kloß im Hals gehabt, und sowas Tolles dann wieder hervorzuheben, hat uns natürlich auch ein bisschen glücklich und happy gemacht, dass wir einen ganz kleinen Beitrag auch dazu leisten konnten.
Richtig. Und ich würde sagen, ich habe jetzt so viele Mails vorgelesen und ich kann hier einfach immer so scrollen und gefühlt kommt immer wieder eine neue Mail. Das ist total spannend. Also ich liebe es nach wie vor, Mails zu lesen. Habe mittlerweile aber, zu Beginn dachte ich, hey, das schaffe ich hier alles zu beantworten, zack, 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 und dann wird es immer mehr und es geht einfach nicht. Also es ist unfassbar viel, aber trotzdem, ich lese, also was ich euch versprechen kann, ich lese mir jede Mail durch. Genau. Definitiv.
Ist auch so, bei mir kamen die auch mal gut an, und unsere Redaktion, die wir im Hintergrund haben, die sind natürlich auch immer mit dabei und schreiben euch gerne auch mal irgendwas zurück. Nicht irgendwas, sondern natürlich auch eure Fragen. So, wir werden in eine ganz kurze Kaffeepause gehen. Ne?
Kaffee geht
schlürfen immer. Aus unserer neuen Praktikantentasse, die wir quasi damit feierlich einweihen und gerne auch in unsere Shownotes reinbringen. Also Aufgaben eines Praktikanten, die Tasse jetzt online erhältlich. Und wenn ihr das Stichwort Praktikant eingibt, bekommt ihr sogar noch 10% Rabatt auf dieses Produkt. Also liebe Praktikantinnen und Praktikanten, damit ihr schon Bescheid wisst und nicht veräppelt werdet, holt euch gerne die Tasse und unterstützt den Podcast damit.
Und wir trinken jetzt ein Käffchen und hören uns gleich wieder.
Prost! Wenn Mike versucht, sich an einen Einsatz zu erinnern, den er vorher noch irgendwie im Gedächtnis hatte, dann, mein Gott, siehst du angestrengt aus.
Einige würden auch vermuten, ich muss auf Toilette, aber das ist ein anderes Thema an dieser Stelle.
Ich gebe dir einfach Bedenkzeit für die Einsatzzeit und pack mal meine erste aus, die wieder so ein bisschen aufregend ist. Und ja, es ist auch tatsächlich wieder, geht wieder gegen unsere ärztlichen Kolleginnen und Kollegen und es tut mir wirklich so leid. Aber das sind so Einsätze, die bleiben leider im Gedächtnis, auch gute, aber hier mal wieder so ein kleines Negativbeispiel. Und wir wurden zu einem Einsatz gerufen, da hieß es nur Einweisung ins Krankenhaus durch kassenärztlichen Notdienst. Was ich erstmal schön fand, schon mal das Auto vom Kassenarzt stand vor der Tür, dachte ich so, genial, haben wir auch schon erlebt, dass die einfach losfahren, da liegt ein Einweisungsschein, wir kriegen keine Übergabe mehr, obwohl es ja ein Notfall ist und man da schon verpflichtet ist, dort zu bleiben, passiert das gerne mal, dass die weg sind. Nein, in diesem Fall war unsere ärztliche Kollegin da, zusammen mit ihrem Kollegen. Und wir trafen auf eine ältere Dame, die, so wie ich schnell gelesen habe, einen Bluthochdruck hatte und es lag kein Zugang. Das Medikament wurde scheinbar oral verabreicht gegen den Bluthochdruck. Das war auch so. Das hat uns die Ärztin ganz kurz erklärt. Sie hätte ihr Nifedipin gegeben. Nifedipin ist auch ein Blutdrucksenker. Beispielsweise kann man als Kapsel, als Tropfen geben. Früher hieß das mal Biotensin vielleicht. Also das ist quasi das Pendant, ist jetzt nicht das gleiche. Aber ja. Biotensin gibt's ja nicht mehr, weil die Fiolen nicht mehr hergestellt werden können. Warum auch immer. Und auf jeden Fall haben wir Nifedipin da. Und da geben wir so im Rettungsdienst mit einem Notarzt meistens so 10 Tropfen, heißt 10 Milligramm. Diese Ärztin hat den 200er Blutdruck einfach mal mit 40 Milligramm bespielt. Also mit der vierfachen Dosis.
Sportlich.
Auf einmal.
Sehr sportlich.
Auf jeden Fall.
Ohne und dann abzuhauen.
Ja, genau. Ich wollte dann noch von der Ärztin wissen, na, welchen Blutdruck hat sie denn jetzt? Ja, ist kein Problem. Nehmen einfach mit, Sie müssen jetzt keine Fragen mehr stellen. Ja. Mhm. Doch, ich möchte gerne wissen, welchen Blutdruck sie hat und warum 40 Nifedipin? Ich muss das ja nachher auch dem Kollegen. Nein, müssen Sie nicht begründen. Ich bin ja ärztliche Kollegin. Nehmen Sie einfach mit. Welchen Blutdruck sie hat, ist ja egal. Nehmen Sie mit. Und ist gegangen. Das war's. Mic dropped. Ja, genau. Mhm. Genau, das war für mich so richtig tief durchatmen mal. Mal ganz kurz mal, also wirklich alles aufmachen, umdrehen, nicht schreien, ja, einfach erstmal die Ärztin gehen lassen und dann haben wir uns wirklich hingesetzt mit der Patientin. Ich habe mich aufs Sofa gesetzt. Mein Kollege schon so guckte, es war übrigens der Kollege, der auch gerne Blutdruck misst und sagt, hier, du kümmerst dich um die Anamnese und fing an, den Blutdruck zu messen. Ich so, ja, auf jeden Fall. Der war natürlich schön gesenkt auf 110. Also schön tief runter. Diese Frau ist Hypertonikerin, normalerweise mit einem Blutdruck von 140 bis 150, da lebt sie gut.
Ja, ja.
Jetzt hatte sie natürlich leichte Kopfschmerzen. Ja. Ne? Aber ging es sonst soweit gut, sagt sie. Es war wieder alles schicki. Und wir hatten jetzt die Aufgabe, sie in die Klinik zu fahren. So, die Tochter, die mit dabei war, ebenfalls Krankenschwester, übrigens auch in der Notaufnahme.
Unangenehm.
Unangenehm. Saß jetzt auch da. Also ich kann nicht verstehen, warum sie jetzt ins Krankenhaus soll. Ich so, naja, verstehen kann ich schon, dass sie ins Krankenhaus soll. Sie hat eine Medikamententherapie gemacht und die Kollegin möchte, dass es weiterhin überuntersucht wird. Ja, aber muss sie da jetzt hin? Ich so, ja, und jetzt? Jetzt kommen wir zum interessanten Gespräch. Also, ich bin jetzt verpflichtet, sie mitzunehmen. Aber die Patientin ist nicht verpflichtet, dem ärztlichen Rat zu folgen. No, wir können jetzt also zwei Sachen machen. Entweder wir fahren jetzt in die Klinik, ja, in meinetwegen auch eine andere Wunschklinik, ist mir egal, hier steht jetzt eine Klinik drauf, wir können aber auch in eine andere fahren. Oder sie unterschreiben mir das hier und das Schöne ist, dass sie ja Kollegin sind, sprich sie können ihre Mutter also gut betreuen und wenn sie weiterhin hier bleiben, bin ich damit auch wirklich fein. Unterschreiben mir das, gehen die Risiken ein, ja, der Blutdruck könnte weiter sinken, ihr könnt schwindig werden, sie könnte stürzen. Man klärt halt auf und sie gehen morgen zum Hausarzt. Die zwei Optionen gebe ich Ihnen. Ja, aber warum hat denn die Ärzte nicht darüber geredet? Darüber möchte ich jetzt einfach nicht diskutieren, glaube ich, weil das wird nicht gut ausgehen für die ärztliche Kollegin. Ich kann das gerne mal irgendwo mit anbringen, aber ich glaube, das sollten wir nicht diskutieren. Wir sollten einfach nur diskutieren, wie es jetzt mit Ihrer Mutter weitergeht. Und alles andere dürfen Sie auch gerne dort mit anbringen. Schade, dass Sie das so in der Erfahrung, schade, dass Sie so eine Erfahrung machen mussten.
Und ich finde das so schwierig und genau durch solche Missverständnis, das ist ja nicht mal Missverständnis, genau durch sowas, phlegmatisch, belangloses, wie auch immer. Ich verstehe es nicht. Also die Kassenärzte gehen da hin, machen was, hauen ab. Hier übrigens als RTW, komm mal an hier und bleiben nicht da. Und ich kann es nicht verstehen.
Ja.
Und vor allem, ich sag mal, in 99 von 100 Fällen passiert gar nicht mal so viel, aber nichtsdestotrotz, in dieser Zeit zwischen Kassenarzt, Kassenärztin, geh weg, RTW kommt, vergehen ja noch mal ein paar Minuten.
Ja.
Und lass da was passieren. Ich meine, da wird der Kassenarzt seines Lebens nicht mehr froh. Das finde ich so schade und vor allem auch einfach mal eine adäquate Übergabe zu machen. Ich hatte sowas Ähnliches, wo ich um eine Übergabe betteln musste, weil ich einen Patienten verlegen musste, als ITW, also inoffiziell, mit Perfusor und Co. Da hat sich der diensthabende Arzt, weiß ich nicht, wollte nicht, hat irgendwie keine Ahnung. Nicht so,
Und das ist auch immer so schwierig. Und dann gibt es ja auch diese ganz kleinen Sachen, diese Details, dieses, wenn ich Nifedipin gebe, ein orales Medikament, was ja auch wirklich potent wirken kann, dann mache ich einen Zugang hin. Denn wenn du den Blutdruck mit einer vierfachen Dosis auch noch so weit runter schießt, man muss das wirklich so bezeichnen, dann solltest du nachher dann schon mal eine Vene bereithalten, dass du mit Infusion nachregeln kannst oder eventuell sogar mit einem anderen Medikament, weil wenn der Blutdruck einmal unten ist, hast du wahrscheinlich auch schlechte Venenverhältnisse. Ja.
Das stimmt.
Und selbst das wird nicht gemacht. Oder beim Herzinfarkt, dass man hier schon Zugang legt, dass man hier möglicherweise ASS-Heparin schon gibt, eine Loading macht. Auch leider bei vielen Hausärzten schon erlebt, dass es nicht so passiert ist. Nicht bei allen. Ne? Ja, es sind leider immer die schwarzen Schafe, die einem in Erinnerung bleiben. Ich habe auch einige Hausärzte erlebt, wie am Schnürchen einladen, los geht's, überwachen, EKG ran. Ne? Da muss ich sagen. Also das ist wirklich so, das merkst du aber auch gleich, das sind auch Ärztinnen und Ärzte, die gehen auf Fortbildungen regelmäßig, die informieren sich über sowas, letztens auch mit der Hausarzt gequatscht, der sagte auch, du Christian, ich bin jetzt auch hier gerade wieder auf der Fortbildung und jetzt mache ich mal Allgemeinchirurgie demnächst, guck mir das nochmal an. Also super, ne? So wünscht man sich das, also auch Ärztinnen und Ärzte, die einfach auf Fortbildung gehen, auch wenn sie jetzt eben Hausarzt sind.
Also mein Highlight aus der Hinsicht war wirklich mal, es ist ganz schnell erzählt, keine komplette Einsatzstory, es war eine RTW mit Notarzteinweisung bei einer Urosepsis, also mutmaßlich, Kassenarzt vor Ort, komplett instabiler Patient, kein NDF verfügbar. Und dann hat die Kassenärztin, Urologin ihres Zeichens, liebe Grüße, vielleicht weißt du genau, wie ich da gerade meine, die hat gesagt, so, wir müssen jetzt hier schnell mal machen, ich steige einfach zu euch mit ein, wenn was ist, bin ich da. So, perfekt, bitte. Herrlich. Und ab dafür. Und ohne Probleme. Also wirklich, ich habe der Leitstelle kurz Bescheid gesagt, hey, wir nehmen die Kassenärzte mit, damit wir einen Arzt da haben, falls wir intervenieren müssen. Fertig. Danach würden wir sie auch super gerne wieder zurückfahren. Es war in unserem Einsatzbereich, hat also gepasst. Erledigt.
Ja.
Wo ich einfach mega, das ist so einfach, kann es sein.
Ja, natürlich. Und auch meine Nachbarin, ihres Zeichens Hausärztin und Kassenärztin oder kassenärztlichen Notdienst, berichtete das auch mal, dass der RTW gesagt hat, ja, da müssen wir uns jetzt aber noch einen Notarzt aufrufen. Und sagt sie, Jungs, ich bin Ärztin. Ja, ich fahre einfach mit euch mit. Kein Problem, ja. Alle Medikamente, die ich brauche, habt ihr drauf, also los geht's.
Genau.
Zack.
Ja, manchmal kann es so einfach sein.
Ressourcen schon und einfach mit dabei sein. Finde ich gut, finde ich super. Und vor allen Dingen spart man sich dann auch diese Anrufe noch von der Notaufnahme. Ja, und was wollen Sie jetzt hier noch von uns? Die kann man dann gleich persönlich klären mit dem Kollegen vor Ort.
Ich hatte beim letzten Mal angekündigt in Bezug auf Einsatzstories. Ich möchte auch gerne mal über Einsätze erzählen, wo ich in meinen Augen für mich versagt habe.
Oh ja.
Ja. Und habe da wirklich, ich glaube, das ist so gut wie jedem passiert, aber so für mich selber war das ganz, ganz schlimm. Seitdem vergesse ich es nicht mehr und vor allem reite ich auch immer wieder drauf rum, wenn es Leute vergessen, gerade eben, lieber Azubis, nein, ich bin lieb zu euch, aber das ist dann immer so, warum denkt ihr da nicht dran? Mhm. Ist mir passiert, es war mir unfassbar unangenehm. Mhm. Und das war das Klassische. Apoplex war der Rufgrund. Ich war junger Notfallsanitäter, okay, ich bin heute noch jung. War junger Notfallsanitäter und wurde schon ohne Notarzt eben zu den Schlaganfällen gerufen. Und dann war es auch so, wir kommen da an, wundervoll, Hemiparese, es war eine Aphasie, und also eine Sprachstörung, es hat alles gepasst. Wir hatten ein Zeitfenster, wir hatten einen Symptombeginn. Ich habe kurz mal, nee, keine Blutverdünner, habe auch nur den Medikamentenplan so wunderbar und schnell überflogen.
Welche Fehler du gemacht hast.
Und Blutdruck, okay, ja, ist irgendwie so bei 150, fand ich jetzt nicht dramatisch. Also zack, Zugang und ab dafür. Stroke angemeldet, Schockraum angemeldet, das ganze Brett.
Soll ich jetzt mal unsere ärztliche Leitung spielen? Was hat der Kollege vergessen? Überlegt mal ganz kurz, was muss man noch machen?
Und wir kamen dann da an und wirklich immer noch eine ausgeprägte Halbzeit. Ich sage, super, es lag nicht an der Exsikose, weil die Angst habe ich manchmal, dass es so eine Exsikose ist und nach ein bisschen Flüssigkeit, wo bin ich? War nicht mehr im Schockraum und selbst die Neurologin war total, oh ja, super, also hier gleich Lyse. Und klingt jetzt alles, ne? Nein, Schlaganfall ist dramatisch, aber natürlich, wir haben einen Job und wir haben da einen absolut stringenten Ablauf. Deswegen sage ich, das funktioniert dann auch. Und das, was ich am Telefon angekündigt habe, war im Schockraum immer noch so. Deswegen war auch die Neurologin, Abmarsch, Lyse vorbereiten. Und dann kam die Schwester aus der Notaufnahme, hat ja der Blut abgenommen und macht ja dann immer ein BGA und kommt dann so lächelnd in meine Richtung. Na, Mike, was glaubst du? Was hast du vergessen? Sag, weiß ich nicht, was wir vergessen haben lassen. Also, wir müssen. Ja, ich habe mal eine Frage. Wie war denn der Blutzucker?
Ja.
Und das war der Punkt, wo wirklich von jetzt auf gleich, das hat keine Sekunde, wirklich von jetzt auf gleich, dachte ich kipp um. Ich dachte wirklich, mir wird schwarz vor Augen.
Das vergisst man nie wieder. Dann,
ja. Das, genau.
So den einfachsten Sachen.
Und ich finde da dann auch schlimm auf sowas. Also, ich hatte eine Antwort. Ich sage, scheiße.
Scheiße, ja, genau.
Ist so. Und der war mit dem BGA-Gerät von unter 1 ja dementsprechend auch nicht mehr messbar. Oh, und ich so, ups. Und ja, wer hätte es gedacht, nach 12 Gramm Glukose, jetzt dann wieder ein wacher Patient, der uns alle anguckt. Und auch, ich finde das immer so schön bei den Unterzuckerten, ach, wenn man schön die heilende Spritze gibt quasi. Ja. Und dann bin ich jetzt hier hingekommen. war mir das unangenehm.
Ja, das glaube ich.
Und ich bin dann auch wirklich, und das Ding habe ich, das hat mich gekostet, ne? Also das war wirklich, den Ruf hatte ich weg die nächsten Wochen in der Notaufnahme.
Na, haben wir den Blutzucker wieder?
Ja.
Aber es ist wirklich so. Es ist wirklich so. Wir haben zum Beispiel auch eine Klinik bei uns, die möchte unbedingt immer die Atemfrequenz haben.
Ja.
Immer. Ja. Und ich zähle die auch super gern aus. Ich nehme meine Uhr ran, mache die Stoppuhr an, fertig, zähle entweder 10 Sekunden oder sogar komplett aus. Und dann gibt es immer eine Atemfrequenz. Das ist manchmal wichtig, einfach auch zu wissen, hey, die ist doch sehr erhöht, ne?
Könnt ihr auch so der Klassiker.
In Richtung Sepsis oder Hyperventilation.
Hyperventilation und eine 12er Frequenz. Denkst du, ich glaube nicht.
Ja. Ja. Auch manchmal, wenn man einen Notarzt dazu ruft und der Arzt dann sagt, ja, hast du nicht mal das und das noch gecheckt? Ach, verdammt, ja. Ja, klar. Und dann wäre man auch mal irgendwo in eine Richtung schon gegangen, wahrscheinlich auch ohne Arzt. Ne? Vergisst man nie, aus Fehlern lernt man. Man sollte sich jetzt nicht selbst massiv geißeln, aber man sollte definitiv daraus lernen.
Ja, auf jeden Fall.
Aber es gibt ja einige, die wollen ja gleich immer den Job an den Nagel hängen und sowas.
Ich glaube, das Schlimme und das, was für mich doppelt so schlimm war, ich war vorher selber als Pfleger in der Notaufnahme und habe jetzt vielleicht nicht nur einmal auch genau so einen ähnlichen Kommentar, so, Mensch Jungs, Blutzucker. Ne? Also wenn ich so, oh nee. Und das vor allem, man muss auch einfach sagen, ja, mir ist es erstmal peinlich. Und vor allem ist es aber auch einfach absolut katastrophal für den Patienten.
Ja.
Der hat keine Folgeschäden davon getragen. Es war alles gut. Das kommt einfach dazu. Das ist einfach katastrophal. Und einfach, weil man so einen krassen Fokussierungsfehler hat.
Genau.
Du wirst vom Schlaganfall gerufen, du siehst eine super Symptomatik und denkst gar nicht mehr weiter, sondern pupp. Und ab dafür.
Ist so. hatte ich auch mal und werde ich jetzt auch mal immer wieder beachten. Wir hatten eine betrunkene Person, ne, starker Alkoholiker, der auf einer Straße lag und wo die Passanten schon gesagt haben, ein Passant gesagt hat, ja, er hat ihn schon komplett durchgecheckt, da ist alles gut, der ist halt nur betrunken, aber er weiß nicht, was er machen soll. Und wir ihm dann angeboten haben, weil er sich auch normal hingesetzt hat und seine Flasche immer in der einen Hand, in der rechten Hand hatte, die hing immer runter. Ja. Naja, auf jeden Fall haben wir ihn dann nach Hause gefahren, wir waren so nett, weil er lag auf dem Weg. Und kurz vorm Ziel hat er seine Flasche abgestellt, aber nicht so, wie man den Arm bewegt, sondern er hat einfach nur den Arm runtergelassen und die Flasche hin. Und dann habe ich ihn abgeschnallt und kurz wollte ihm am Arm helfen aufzustehen.
Ja.
Und was war? Er hat Aua geschrien. Ah, ich so, was ist da los? Nee, ist alles gut, ist alles gut. Ja, ich so, komm, aber da ist doch noch was. Ne? Und wir waren kurz am Rausgehen und so weiter und wieder beim Schlüssel rausholen, Tür aufmachen, ich wollte schon fast Tschüss sagen, ne? Hat er doch ein bisschen lauter aufgeschrien und ich so, es wehtut. Ich so, hey, darf ich mir das nochmal angucken? Ne? Wir haben vorher nichts gemacht, außer Werte gemessen. Hm. Ja, Schlüsselbein komplett gebrochen, das hing nämlich nach hinten.
Huch.
Richtig. Ja, ich habe mir das angeguckt und da war das Schlüsselbein einfach komplett weg. Kaputt. Hat er zwar nur bemerkt, wenn der Arm sich bewegt, aber ne, da ist jemand wahrscheinlich gestürzt, unbeobachtet. Ich werde es nie wieder machen, dieses Nicht-Body-Checken und so weiter. Egal, ob der Patient wach ist oder renitent ist. Ne? Da werde ich rangehen und sagen, ich gucke mir das an, der war betrunken, der weiß wahrscheinlich auch nicht mehr, was passiert ist. Gott sei Dank noch entdeckt. Mhm. Wäre jetzt wahrscheinlich auch nicht folgenschwer gewesen für die nächsten Stunden, aber wenn er dann ein bisschen nüchterner gewesen wäre und hätte einen Rettungswagen gerufen, dann wäre er hoffentlich dann doch ins Krankenhaus gekommen. Wir haben ihn auf jeden Fall dann hingeschickt und das reparieren lassen. Das ist, also aufpassen.
Das ist ja auch so spannend, ne? Also dieses, auf einmal liest jemand dein Protokoll. Aha, der Christian war da. Was hat denn der gemacht, dass der das nicht sieht? Das ist ja beeindruckend. Ja. Ne? Und das ist dann schon, ja, also deswegen einfach trotzdem gucken. Also wie gesagt, das passiert jedem. Das ist alles jedem passiert. Und ich habe vor kurzem einen, finde ich, sehr witzigen Einsatz erlebt. Der war gar nicht, fachlich war der gar nicht so aufregend, aber der Background war Weltklasse. Ich hatte mit einer Notärztin Dienst, soll jetzt nochmal eine ganz entscheidende Rolle spielen in diesem Einsatz, und wurden gerufen zum Stichwort PKW versus Fahrrad. Mhm. Das ist so, erstmal kommt das standardmäßig rein, vor allem wenn es über die Polizei kommt, wird einfach immer das NEF mitgeschickt. Ja. Ist auch völlig fein. Und dann sind wir da so hingefahren und hat ein bisschen länger gedauert und unser schönes Warnemünde quasi. Und dann lag der Patient schon auf der Trage im Rettungswagen und war wirklich nach der wirklich guten Übergabe von der RTW-Besatzung und auch unserer Untersuchung dann so, nee, da bis auf ein, zwei Schürfwunden ist wirklich nichts. Und er kann eigentlich auch schon wieder das Auto verlassen. Das war auch alles keine große Geschwindigkeit. Was das Ganze sehr lustig gemacht hat, stellt euch mal vor, ihr seht einen älteren Herrn. Einen älteren Herrn, einen wirklich deutlich sehr älteren Herrn, der sich erstmal grundsätzlich über alles aufregt und vor allem jetzt über quasi Verkehrsteilnehmer und wie kann das Auto ihn denn übersehen und das in einer wirklich lauten Sprache, Aussprache. Mhm. Das finde ich per se ja schon mal ganz lustig. Jetzt kommen noch zwei Fakten dazu. Der gute Herr war Sachse.
Okay, ja.
Und ganz kurz, gegen die Sachsen. Dresden und Co., ich finde euch toll. Ja. Und ich freue mich super, euch endlich bald mal wieder zu sehen. Also alles ist gut. Aber das war schon witzig. Und was dazu kommt, der hat Sprüche rausgehauen, weil die Unfallgegnerin war eben eine Autofahrerin. Ja. Und dann ging das große Thema los, Frauen am Steuer.
Oh, und du hast eine Notärztin.
Und ich habe meine Notärztin da, die bis den ganzen Tag super drauf war und einfach nur Friede, Freude, Eierkuchen. Und wir hatten Kuchen, wir waren total glücklich. Und dann kommt er. Wow. Also es war wirklich so weit, dass ich den RTW verlassen habe, weil ich ein bisschen Angst hatte. So um irgendwie irgendwas, ich weiß nicht.
Oder um Zeugen zu vermeiden.
Ja. Und für mich kam einfach noch so ein bisschen mehr Genugtuung dazu, als dann die Polizei eintraf. Mhm. Denn die Polizei kam auch mit zwei Damen.
Ja.
Und ich habe schon gesagt, viel Spaß.
Der Debattierclub ist eröffnet.
Viel Spaß gleich. Und dann sagt er, wieso, ja, nee, schwerverletzt. Nein, der darf gleich raus. Der hat bloß so eine kleine, ich weiß es noch nicht, Abneigung gegen Frauen am Steuer, glaube ich. Das gefällt uns. Oh Gott, du kommst auch aus Sachsen. Na, okay.
Der RTW ist groß genug, kommt rein, Mädels. Los geht's. Ja.
Der ist dann wirklich rausgegangen und wir haben uns also aus der Entfernung noch ein bisschen mit angehört. Und dann wurde ihm ja relativ schnell eröffnet. Das mutmaßlich war es ein Vorfahrtsfehler seinerseits. Und dann wurde schon mal so offenbart, könnte in Ordnungswidrigkeiten plus ne, Vorfahrtfehler mit Unfall, kostet jetzt auch nicht wenig Geld. Oh Gott, dann ging es richtig los. Dann hat er die beiden Polizistinnen angeschrien. Und dann hat er gesagt, hui. Ich stand da, ich sag, puh, Es ist halt leider Gottes, und ich nehme ihn natürlich ernst, aber mit so einem gewissen Dialekt hat er schon verdammt viel Humor. Es tut mir einfach leid.
Ich sag ihn, Frauen am Steuer. Ne? Das kann doch nicht wahr sein.
Du kannst das auch nicht. Gut, ich kann das leider nicht, sonst hätte ich es ja gerne nachgemacht. Ne? Da hatte ich so, man sollte halt auch aufpassen, was man wo sagt, in welcher Umgebung. Ich sollte
gleich den Führerschein wegnehmen, gar nicht erst geben, ja.
Ja, so ungefähr waren deine Worte. Du warst das.
Sorry, das war dein, das war ich habe mich verkleidet, also falls du mich nicht erkennst, ich bin der mit den Augenringen. Ja.
Ja, das war so, ich liebe Touristen.
Ja, wir sind auch ein gutes Urlaubsziel für unsere sächsischen Mitbürgerinnen und Mitbürger. Aber absolut. Hey, wir haben echt Freunde, und ich habe auch Familie in Sachsen, also von daher, wir lieben euch alle.
Darf ich dir ganz kurz übrigens mal sagen, was mein absolutes Highlight ist, seit ich hier in Rostock bin?
Ja.
Eure Autos haben alle ein Außenmikrofon, was ich von innen bedienen kann.
Yes.
Oh, wow. Ich benutze es in fast jedem Dienst mindestens einmal. Ja. Gerade wenn du in diesen, also Warnemünde, in meinem letzten Dienst mussten wir am Stadthafen lang, da war ein riesen Afterwork-Party. Riesending, knüppelvoll.
Ja.
Und wir kamen nicht durch. Und blaues Licht haben die für Disco-Effekte gehalten. Also es war halt so.
Oh, blaues Licht.
Jetzt kommst du am Stadthafen, aber in die Bredouille. Links war was los, rechts ganz viel Wasser, alias Warno. Und da standen sie alle. Ich wollte jetzt auch nicht das Horn anmachen, weil dann hatte ich ein bisschen Angst vor diversen Wasserunfällen.
Ja.
Hat das Mikro genommen. Es ist Weltklasse.
Ja.
Guten Tag. Diese blauen Lichter dürfen beachtet werden. Bitte machen Sie Platz.
Ja. Und es hat wunderbar funktioniert. Ich habe mich so gefreut.
Ich habe das in Köln erlebt, was die Kolleginnen und Kollegen am Hauptbahnhof gemacht haben. Die nehmen ihr Mikrofon und kratzen immer nur dran, dass es so ein Klackern ergibt. Damit es nicht so schlimm ist, aber damit man so bemerkt wird.
Ja, ne? Auch nicht schlecht.
Sehr dezent, finde ich. Und ab und zu gab es immer so, Achtung. Ja, aber ansonsten, ich mache auch manchmal so Vorsicht. Also bei Radfahrern vor allem, da möchte ich auch nicht das Horn anmachen und die weghorn. Das tut mir immer so leid, ne, weil die
erschrecken
sich total. Und dann versuche ich auch ganz dezent mit ein bisschen Mikrofon weg, eben dann auch zu sagen, Vorsicht, der Rettungsdienst hinter Ihnen, wir würden einmal gern vorbei. Dankeschön.
No. Aber das war, ich finde es super. Genau, weil man so, ja, es ist schon irgendwie lustig, denn was zu sagen, und ich sage jetzt auch nicht, Platz da. Sondern ich versuche das irgendwie nett zu umschreiben, dass auch jeder mitkriegt, okay, da ist jemand, der will wirklich durch.
Und es gab ja früher auch mal das Testhorn, aber das gibt es aber auf vielen RTWs nicht mehr, dass so ein bisschen leiser ist, weißt du, damit man in der Garage nicht auch gleich die Ohren weg.
Ja, wenn die Feuerwehr morgens die Hörner testet, dann bin ich auch dreimal hochgehüpft im Bett.
Haben Sie das auch in leise?
Ja,
okay, schade, ja. Ein bisschen weniger durchpusten durchs Horn, aber ey.
Also Mikro finde ich Weltklasse.
Herrlich, ne? Ja gut, da kann man auch viele andere Sachen machen. Ich habe noch einen kleinen anderen Sache, und zwar aus dem Sanitätsdienst. Und ich hoffe, ich habe die Geschichte noch nicht erzählt. Wenn ja, schreibt es mir einfach. Ich erzähle sie nochmal. Und zwar traf ich auf eine Dame bei unserer Hansesale, die sich leider auf einer Tanzfläche die Kniescheibe rausgehauen hat, so ein bisschen. Und das ist relativ interessant abgelaufen. Wir hatten da schon ein Team vor Ort, die waren relativ aufgeregt, weil Patientin hat Schmerzen, Patientin schreit, Patientin synkopiert vom Schmerz. Immer wenn der Schmerz auftaucht, weg. Ne? Sprich also, wir hatten keine Möglichkeit, sie irgendwie auf eine Trage zu bringen, raus aus dieser Situation. Das Schöne war, der DJ hat erstmal die Musik ausgemacht, das fand ich schon mal gut, und nur entspannte Reggae-Musik angemacht. Das war auch für mich sehr entspannend dann. Und für mich eben dann die Situation, wir können diese Patientin ohne irgendein Schmerzmittel hier nicht wegbringen. Ja, also haben wir uns dafür entschieden, dass ich meinen Kollegen sage, wir bräuchten jetzt mal den kompletten Rucksack aus dem RTW bitte. Wir sind mit dem RTW angerückt dort. Mhm. Und da bräuchte ich bitte einmal Ketamin-Dormicum Zugang. So, dann holen sie alles und bereiten das vor, aber gucken dich halt erstmal wie Busfahrer an. Liegt jetzt nicht daran, das waren wirklich keine dummen Kolleginnen und Kollegen. Die waren wirklich kompetent, gut, aber eben nicht im Training, weil es halt Sanitätsdienst, wann ziehst du da mal ein Medikament auf? Wann machst du da mal einen Zugang im Sandes? Ne? Viele von euch können das wahrscheinlich nachvollziehen. Und auch ich wusste dann, okay, als ich so ein bisschen in erschrockene Augen geguckt habe, okay, wir werden hier heute eine Schritt-für-Schritt-Anleitung nach IKEA machen. Mit ein bisschen Erklärung dazu. Das lief, aber es hat halt gedauert, und in der Zeit lag ich tatsächlich so neben der Patientin auf dem Tanzboden, neben uns überall so Leute, die ganz brav außerhalb der Tanzfläche so auf ihren Stühlen, ein paar haben auch aufgenommen, das fand ich nicht so gut. Ich hätte gerne die Videos bitte. Nein, natürlich nicht, ich fand das nur einfach interessant, wie ich da gelegen habe. Ich lag da also wie so seitlich, ne, haben die Weintrauben gefühlt und habe halt eben mit dieser Kollegin gescherzt. einfach auch ein bisschen, um sie aufzulockern, um zu versuchen, wir haben das Bein abgepolstert, dann ging das mit den Schmerzen und habe dann einfach gesagt, das dauert jetzt hier so ein kleines bisschen, ne? Tut uns leid, ne, ist nicht ganz einfach hier auf dem Feld, da wir haben ja keine klinischen Bedingungen, und sagt, ja, kein Problem, komm auch vom Fach und so weiter, und dann haben wir da wirklich rumgescherzt, dann gab es einen Zugang und dann habe ich den Kollegen so, jetzt das Dormicum, also ich so, du weißt nicht, was Dormicum ist, sorry. Mein Fehler, der Wirkstoff heißt Midazolam, schau mal bitte danach. Ja, das habe ich dann gefunden und dann ging das auch so, aber man muss dann noch erklären, so jetzt hätte ich gerne bitte einmal den Tupfer, jetzt hätte ich gerne einmal das Desinfektionsmittel, ich hätte gerne einmal bitte den Stauschlauch vorher noch und so weiter, um Vene zu finden und dann nehme ich wieder die Flexüle, dann hat er mir die Flexüle, die Packung hingereicht, ich so, nein, bitte einmal von oben her aufmachen. Also so lief das die ganze Zeit ab und als ich dann so angefangen habe, das Medikament zu geben, da merkst du, wie sie alle so nervös werden, weil du so eine Anweisung machst, wie bitte Beatmungsbereitschaft herstellen und zur Patientin die ganze Zeit, so, sie konzentrieren sich jetzt nur aufs Ein- und Ausatmen, weil das Midazolam ja atemdepressiv sein kann. So, und ja, und dann merkst du, wie die Jungs da alle nervös werden. Jetzt gibt er ein Medikament, da ist kein Notarzt da, um Gottes Willen, warum macht er das? Ja, aber das klappte alles, ne? Und fand ich auch gut. Wir haben sie aufs Auto gebracht. Ich habe die Kniescheibe, während wir sie umgelagert haben, quasi schon einrenken können wieder. Das war ganz gut. Dann waren sie alle ganz nervös, weil sie schreit ja trotzdem noch Aua. Also schreit nicht mehr, aber sie sagt kurz mal so Aua. Dann sage ich doch, Freunde, ist alles gut, ne? Aber man merkt halt, da ist nicht viel Routine drin und das kann ich, wie gesagt, alles nachvollziehen. No front. So, da waren wir halt im RTW und da geht die RTW-Tür nur auf. Unsere Notärztin, die wir dann meilenweit weg hatten, sagt dann nur erstens so, na, hast du alleine gemacht? Och, schade, ich hätte auch gerne eingerenkt. Und die Patientin hat mit mir die ganze Zeit, und die Patientin hat die ganze Zeit mit mir gesungen, ich habe einen Delfin in meiner Bauchtasche. Die haben die ganze Zeit gesungen, hat die Notärzte da die Tür noch zugemacht. Ja, ja, macht mal, wir rufen mal euch mal den städtischen Rettungsdienst. Ja. Fand ich spannend, aber die Kollegen, die mich dann abgeholt haben und die Patienten abgeholt hatten, die hatten nochmal eine Umlagerung natürlich machen müssen, ja, da hat die Patientin wieder Schmerzen gehabt. Da habe ich gesagt, ja gut, dann gebe ich nochmal Ketamin. Und da sagte der Kollege so wirklich so, ja, das machst du, das da halte ich mich raus. Wieder so eine Scheu davor. Ich wollte ihm das Ketamin und so weiter auch noch übergeben, aber nee, das wollte er gar nicht haben. Der hat da wirklich Angst davor, auch Notsan. Schade eigentlich. War so der kleine negative Beigeschmack.
Wo ich bis dahin hat Ressource gespart, ne? Und auf einmal dann doch nicht.
Absolut, naja, egal, aber auf jeden Fall habe ich es dann noch gegeben für die Fahrt. Dann war alles gut. Am besten fand ich nur noch, dass mich ihr Freund nachher angerufen hat, der mit mir damals übrigens auch mal gelernt hatte, den Notsan, und sagte nur, du hast meine Freundin ketaminabhängig gemacht. Wie, was fällt dir ein? Aber Dankeschön. Nein, meint er natürlich zum Spaß. Ja, Ketamin kann abhängig machen, aber ich glaube noch nicht in den Dosen, die wir da geben.
Schöne Story auf jeden Fall. Und ich habe die ganze, während du so erzählt hast, dachte ich, nicht so ähnlich, aber mir fällt sowas ein, was sowohl Schamgefühl als aber auch wiederum, ich hätte mich fast wirklich bepisst vor Lachen.
Ja.
Und das fand aber am Ende der Bräutigam gar nicht so lustig. Oh. So, das ist doch mal ein Teaser, oder?
Ja, also der Bräutigam fand es nicht so lustig.
Ja,
spannend.
Es geht los, wir beginnen unsere Geschichte. Nein, wir beginnen einfach das ganze Ding auf einem großen Festival, bei dem ich abgesichert habe, die Fusion.
Ach, schön, ja.
Ja, und da war ich in diesem Nachtdienst gar nicht mal als Assistent damals noch eingeteilt, sondern als Krankenpfleger. Es gibt auch immer ein Pflegezelt, wo sonst Krankenschwestern, Krankenpfleger. Und ich war einfach weit und breit der Einzige mit einer pflegerischen Ausbildung. Also habe ich das Zelt quasi geleitet und das war auch total okay. Und hab den Fusion besteht immer so ein bisschen daraus, oh, mal das und das und mal ein Splitter da und mal gucken, könnt ihr mal hier, ich habe hier einen Sonnenbrand und mal ein bisschen die Creme.
Wir hatten auf dem Festival auch immer eine Ecke, das hieß immer das Studio zur fröhlichen Nadel.
Ja.
Weil wir da mal genäht haben, teilweise auch mal mit der Ärztin zusammen. Ja.
Und dann kam irgendwann ein, ich sag mal, mit 20er junges Mädel. Und die war aber auch schon irgendwie so gut dabei, also mit ein bisschen angetrunken, aber jetzt nicht übertrieben und sonst was. Und die hat sich dann so vorgestellt und die wurde dann direkt in mein Zelt weitergeleitet. Da kam sie dann rein und total fröhlich und total, sag ich, ja Mensch, was ist denn los, wie kann ich helfen? Ich hab da ein Problem. Ja, erzähl doch mal. Ja, ich hab da eine Zecke. Ja, kein Thema, zieht hier raus. Alles gut. Und dann FSME und so, ein bisschen abgefragt, ja, wo ist die denn? Ja, jetzt kommen wir zum Problem. Ich sag, warum weiß ich schon, was passieren wird? Das war wirklich gleich mein erster Gedanke. Okay, vorne, hinten? Ja, vorne. Okay, das ist dann irgendwie alles so entstanden, hat sie gesagt, es war dann einfach wirklich in der Schamlippe war die Zecke.
Okay.
Der Gesundheitspodcast, wir können auch mal direkt reden.
Ja, natürlich, alles gut.
Und Ich sagte, hey, pass auf, ist das fein, wenn ich das jetzt mache? Ich ziehe die da raus, ich kriege das irgendwie hin. Ne? Es wirkt vielleicht nur komisch, aber ich mach's halt. War total okay für sie. Und sind auch gesäubert und es war alles gut. Hab die Zecke im Ganzen rausgekriegt, hab's auch noch mal ganz kurz einer Ärztin gezeigt, die vor Ort war, auch wenn die mit Haut jetzt und auch mit so Allgemeinmedizin nicht viel am Hut hat. Aber sie hat trotzdem mal geguckt. Und das war echt lustig. Und das war so total bedankt und alles war gut und entlassen. Mhm. So, gehen wir weiter, 2 Jahre später. Ich werde zu einer Hochzeit eingeladen.
Nein.
Weil ich den Bräutigam einer meiner besten Freunde gewesen.
Ja, aber und, Lukas, das war einer deiner besten Freunde und erst 2 Jahre später.
Nee, es ist immer noch nein. Ist aber ja. Ich hatte wenig, also wir haben uns sehr selten bis gar nicht gesehen. Ich wusste immer, dass er eine Freundin, dann Verlobte, dann bald Frau hat. Ah, okay. Aber er wohnt sehr weit weg.
Okay, ja.
Sodass wir uns wirklich selten bis nie gesehen haben. Und wenn wir uns gesehen haben, kam er alleine hoch. Ne, so dass ich einfach seine Freundin und auf Bildern habe ich diese Assoziation gar nicht hergestellt. Wenn ich die Bilder gesehen habe, war das so, alle waren schick und blade. Und mir war es ja auch schlussendlich egal. Das war für mich einfach so 0815 Einsatz, so erledigt.
Ich stelle mir den Dialog vor.
Dann komme ich zu dieser Hochzeit. Und da sagt der sogar noch, ich habe ein bisschen beim Fertigmachen mitgeholfen, war jetzt kein Trauzeuge, aber so und so und so. Und dann sagt er, ja, meine Zukünftige, die hat noch irgendeine Frage an dich. Ich sage, warum? Ich hab die doch nur auf Fotos. Wir haben doch einmal kurz miteinander gesprochen am Telefon irgendwie. Ja, ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Und dann gehe ich zu dahin und denke mir, ich habe dich schon mal gesehen. Aber ich habe null Idee, woher. Und die wird einfach rot. Und selbst ihr wirklich perfektes Make-up hat nicht mehr geholfen. Die wurde einfach rot. Und ich sage, was ist denn los? Da habe ich überlegt,
wen hast du denn?
Den Teil von Deutschland.
Woher kennt ihr euch?
Und dann wirklich, ja. Du warst vor 2 Jahren auf der Fusion irgendwie als Pfleger, ne? Ich sag, ja, war ich. Und selbst da hat es noch nicht Knick gemacht. Ich sag, ja, war ich, ja. Kannst du dich daran erinnern, dass bei dir so eine Frau war mit einer Zecke im Intimbereich? Ja. Ja. Und dann kam es. Dann haben wir beide erstmal herzlich gelacht.
Ja.
Und wirklich viel gelacht. So und auch so gelacht, dass nochmal die Kosmetikerin kommen musste und das Make-up neu zu machen. Irgendwann kam dann der zukünftige Bräutigam, die haben es wirklich traditionell, darf sie Braut nicht sehen vor dem Altar und so, fand ich auch ganz schön. Und sie saß dann die ganze Zeit hinterm Spiegel und dann war das, wie kennst du dieses Talk-Format von damals? Brit, ich weiß gar nicht, wie das heißt, wurde auch immer hinter so eine Schattenwand.
Ja, so eine Schattenwand.
Genau, ich weiß, und so ähnlich war das da auch. Oha. Und ich stand da einfach, ich sag, ich habe keinen Plan, wie ich dir das jetzt glaubhaft erklären soll. Es war aber so.
Ja.
Ich habe deine Frau schon kennengelernt, vor 2 Jahren übrigens, also deine Baldfrau. Ja, wie jetzt? Ja, ich hab hier da was. Also, ich weiß, wie sie nackt aussieht. Also zumindest so untenrum. Das waren auch so meine Worte. Wir waren immer einfach direkt raus damit. Ne? Also, auf die Erklärung bin ich gespannt, Mike.
Oh ja.
Deine Frau war die kannte die ganze Story mit Zecke und Co. Und dass da ein Mann ihr die Zecke rausgepult hat. Dass der Mann ich jetzt war? Schade. Das wusste er bis zu dem Zeitpunkt nicht.
Um es mal ganz banal zu sagen. Eine der wenigen Frauen, wo du alle 3 Lippenpaare kennst. Eieiei, Mike. Also ja,
das war schön, das glaube ich. Und selbst die Trauung war so schön, weil er nochmal das aufgegriffen hat. Ja, aber anscheinend, das war auch so, ich finde das so schön romantisch. Ne? Das war so seine erste Liebe, ne? Und auch von ihr und dann bup, bup hier und hat lange gehalten, gleich geheiratet. Und dann sagt er so ganz trocken im Gelübde, ja, aber anscheinend bin ich ja doch nicht der einzige Mann, der dich im Intimbereich gesehen hat, so furztrocken, haut er das raus.
Und der Pastor so. Was für eine Veranstaltung ist das hier und was passiert danach?
Es war Weltklasse.
Oh Gott, ja, das ist wirklich gut. Ja, schön.
Wir haben echt lange gelacht. Es war irgendwann mal die Geschichte auch ausgedörrt. Jeder hat gefragt.
Ja, natürlich.
Und auch
Mittelpunkt.
Auch ihr Vater kam mich sehr ernsten Blickes auf mich zu. Erklären Sie mir das mal bitte. Also, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es war beruflich. War auch nicht besser. Ja.
Ja.
Das mal dazu. Ansonsten, okay, das war jetzt, ist jetzt ausgeufert, die Story. Ich möchte doch nochmal von einem Einsatz geschehen, wie wir ihn durchaus häufig erleben. Aber ich glaube, die ganzen Begleitumstände sind doch mal spannend. Und damit ich ganz kurz, das ist gar nicht lange her, das war nachts 3 war der Rufgrund Thoraxschmerz. Und Thoraxschmerz ist dann wirklich, daraus bestehen 90% unserer Notrufe. Und in der Regel ist es nichts Dramatisches. Jetzt war es halt ein bisschen anders und wir wurden in eine Kleingartenanlage gerufen und das war eine sehr, 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 sehr große Kleingartenanlage, wo dann auch irgendwann die Möglichkeit mit dem Auto vorwärts zu kommen einfach nicht möglich war. Mhm. Und Wir sind zu Fuß gewandert im kompletten Team RTW NEF und sind dahin. Und ich habe wirklich selten aufgrund dieser Stichwortlage einen so dramatischen Patienten gesehen, der wirklich auf dem Boden lag, geführt am Ende seiner Kräfte. Käseweiß war, kaltschweißig, also das Sinnbild eines akuten Koronarsyndroms. Und da haben wir gesagt, oh, der ist krank. Und haben da auch wirklich unser Prozedere abgearbeitet. Das war wirklich ein Miteinander, Hand in Hand. Wir haben uns während der Anamnese und der Untersuchung wirklich Ideen gemacht, wie kriegen wir den jetzt hier eigentlich weg, wenn wir den stabilisiert haben.
Ja, so,
weil das ist, wir
so
mussten,
oft so auch. Ne?
Wir mussten bestimmt 300-400 Meter bis zum Auto und genau, mit der Trage und das Auto wenden in so einer irre schmalen Kleingartenanlage, ist gar nicht so leicht, gerade das große Auto.
Ja.
Haben die Kollegen wunderbar gemanagt. Also es war Weltklasse, wirklich. Und für mich war dieses Besondere einfach mal das EKG, weil so ein EKG habe ich selbst in der Präklinik auch noch gar nicht gesehen. Wir haben ja eigentlich jetzt alle erwartet, wir sehen jetzt so das Klassische, ne? So ein paar Streckenhebungen, was man so erwartet. Nee, das war wirklich schon so weit fortgeschritten und das war so der typische Mecklenburger. Der hat nämlich die Brustschmerzen schon einen Tag vorher gehabt.
Ja.
Hat das aber seine Gartenarbeit geschoben und der einfach, ja, wurde dann ein bisschen besser. Und jetzt wurde es seit dem Vorabend immer schlimmer und schlimmer und schlimmer und bis nachts um drei, bis er wirklich kollabiert ist, weil er keine Kraft mehr hatte. Und das EKG war beeindruckend, weil es waren gar keine normalen Komplexe mehr zu sehen. Also was man so kennt, QRS-Komplex, ne, bis zur T-Welle raus. Man kennt ja die ST-Streckenhebung oder Senkung, was man eben so findet.
Das Kirchendach, ja.
Das Kirchendach. Und die Komplexe waren einfach komplett zerstört. Die waren einfach auseinandergezogen. Es waren keine Zacken in dem Sinne mehr zu sehen.
Okay.
Da dachte einfach, ui, das ist sehr weit fortgeschritten. Und das war auch spätestens dann der Punkt, wo man sagen, wir machen hier nicht mehr viel.
Also ein bisschen das für die, die so ein bisschen draußen sind, aber diese Zacken entstehen ja durch Potenziale, die andauernd wechseln, ne? Oder die Richtung wechseln, in Anführungsstrichen, weil die Zellen dort arbeiten und Energie ausstrahlen. So, wenn jetzt Zellen kaputt sind beim Herzinfarkt, ne, also man nennt das auch Ischämie danach, ja,
richtig.
Und die wirklich einfach dann kaputt sind, dann können die sowas nicht mehr machen. Oder nur noch ganz wenige von diesen Zellen, die dann dieses Potenzial ausschöpfen und dann zerreißt es einfach diese Hoch- und Runterzacke, weil überhaupt keine Richtung, kein Vektor mehr entsteht.
Ne? Richtig.
Kein Energievektor. Und das ist so EKG dann eigentlich, ja.
Genau, und auch der Druck war echt schlecht.
Mhm.
Und wir haben auch die ganze Zeit überlegt, naja, boah, wenn das EKG schon so aussieht. Der Patient hat uns aber noch verstanden, konnte noch antworten, adäquat sogar. Der Druck war irgendwie um die 70 systolisch, im höchsten Fall. Und haben gesagt, boah, hauen wir da jetzt noch was drauf, gucken wir, dass wir den Druck hochkriegen. Aber habe auch wieder Angst, dass wir einfach eine Belastung des Herzens einfach zu stark machen. Und solange vielleicht auch noch unter dem Druck mit uns redet. Also wir haben wirklich so viel hin und her überlegt, dass wirklich irgendwann unsere Devise, nehmen ASS, Heparin und Morphin logischerweise, dass wirklich, aber unsere Devise war so, wir laden den ein, wir rufen den Schockraum aus und Abmarsch dafür. Es ist natürlich gut, in Rostock sind es kurze Wege. Und auch nachts um drei wollen auf einmal, sind da sehr, sehr viele Leute daran interessiert, diesem Patienten zu helfen. Und das hat dann wirklich auch gut geklappt. Wurde dann schnell eine weitere Diagnostik gemacht und dann auch im Schockraum schon sehr viel Invasives, damit der Patient für einen Herzkatheter beziehungsweise die größere Gefahr beziehungsweise die höhere Wahrscheinlichkeit, dass er einfach nochmal auf den Tisch muss, also auf den OP-Tisch, weil da nochmal wirklich kardiochirurgisch, also herzchirurgisch was getan werden muss. Und aktuell kenne ich den Ausgang nicht, aber werde mich da auf jeden Fall nochmal informieren, weil das ist schon spannend. Und so ein EKG in dem Ausmaß habe ich selbst noch nicht gesehen.
Das glaube ich. Also ich müsste sagen auch nicht, außer wahrscheinlich bei einer Reanimation und dann nur noch so Entkopplungen. Aber das musst du mir nochmal, ich bin ja demnächst auf deinem NEF und da kann ich zumindest, sind ja Gott sei Dank keine Patientendaten drauf, werde ich nochmal nachgucken.
Das war bloß nicht mein C3.
Ach, verdammt.
Ja. Aber ich kenne ja die Kollegen von der Nacht.
Und du kannst ja auf dein Protokoll zugreifen. Vielleicht kriegst du das ja mal hin.
Ja.
Weil ihr habt es ja wahrscheinlich übernommen.
Ja.
Das müssen wir uns auf jeden Fall mal angucken und da mal mit reinpacken. Das wäre mal ganz spannend, wie man das so. Ja, also da passieren immer wieder spannende Fälle. Ich freue mich auch schon auf meine nächste Woche, denn da geht's wieder gleich rund. Ne? Gleich mal den neuen RTW wiederfahren. Übrigens mein Lieblings-RTW und dann natürlich aufs NEF steigen und auch auf das neue NEF. Das wird auf jeden Fall spannend. Und
vorher fahre ich das Ding noch zwei, drei Mal.
Ich hoffe mal, es steht alles noch.
Ja, bis jetzt ja. Ich habe es heil gelassen.
Ja, das hat mir Sorgen gemacht, dass du da warst, deswegen.
Ja.
Also nicht alles umgewurstelt ist, meine ganze Ordnung.
Nein, ich habe vielleicht eventuell so ein bisschen was so in deinem Fach ein bisschen durcheinander gebracht. Aber
ja, ja, Handtücher geklaut und sowas bestimmt. Ne?
Handtücher, witzige Story übrigens. Genau. Das ist eine andere Geschichte.
Das ist eine andere Geschichte.
Ich muss mal ganz kurz erwähnen an dieser Stelle. Ich habe es wirklich geschafft, dass Chris es nicht schaffen wird, dass ich hier irgendein witziges Wheel.
Doch.
Echt?
Ja.
Verdammt.
Definitiv.
Du Sack.
das Reel wird die Hochzeitsstory sein, definitiv. Und ja, okay. Ich habe schon ganz viele, ich habe dich sogar provoziert, gewisse Sätze zu sagen, die passen so gut zusammen, dass das Reel auf jeden Fall
sehr witzig wird. Aber, um es mal ganz kurz, es gab heute mal kein...
Nee, das stimmt. Und die meisten Marker hatte ich dieses Mal.
Die meisten? Du hattest alle Marker?
Ja, ich hatte, nein, du hast eins bekommen.
Eins, aber ihr wisst ja... Ja. Das hört man nicht, ist noch voll. Ich wollte mal was zu trinken machen mit unserem lieben Holy Shaker.
Deswegen, ja, ihr könnt uns natürlich immer gerne unterstützen. Wie immer, Holy. Und es gibt neue Sorten, Freunde. Die sind wieder draußen.
Und die sind Weltklasse.
Zwei Melonensorten. Super. Also wirklich einmal so honigmäßig und diese andere Melone. Wie nennt man die? Wassermelone einfach?
Ja, klar.
Ja, Wassermelone.
Plus mit einem Geschmack mit bei und wirklich Weltklasse.
Ja, also wirklich. Holt euch das. Es macht erstens undurstig in Anführungsstrichen, aber möchte trotzdem mehr haben davon. Und es schmeckt total. Einfach fantastisch.
Ja. In diesem Sinne hoffen wir, ihr habt mal wieder eine tolle Woche.
Ja. Und für die so richtig mit unterstützen, ne? Da gibt es noch eine Picknickdecke dazu und eine Wurfscheibe.
Stimmt.
Die kann man auch übrigens noch
holen. Irgendein Warenwert. Ich habe ihn nicht auf dem Schirm gerade.
Kann man auch so separat
noch dazu genau,
holen. Kann man also so, wirklich mega genial. Für den Restsommer auf jeden Fall sehr zu empfehlen, sich da einfach mal so einen Shaker voll zu machen mit Holy, Melone, Honigmelone.
Ein bisschen Eiswürfel.
Ein bisschen Eiswürfel und dann.
Das passt.
Herrlich, ja.
Da, nochmal, habt eine tolle Woche. Ich wiederhole mich. Genießt die Zeit, genießt die Tage. Bis nächste Woche.
Retterview Staffel 2. Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Notfalltaxi und Sammys Blind.